Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel von Fast Moving Consumer Goods.
Kenia 2007. Politische Unruhen erschüttern das Land. Wochenlang kommt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zum Erliegen. In all dem Tumult kommt es zu illegalen Rodungen im Chepalungo-Wald. Ein fast 5000 Hektar großes Waldgebiet, das bereits seit den 80er Jahren immer wieder illegal abgeholzt wurde. Dieses Mal geht es schnell. Hunderte Hektar werden innerhalb weniger Monate zerstört. In den Monaten danach verändert sich das Klima der Region. Quellen versiegen, Feuerholz fehlt. Spätestens jetzt wird klar, ohne den Wald geht es nicht. Die Lebensgrundlage fehlt. Wer heute im Chepalungo-Gebiet steht, sieht, es hat sich etwas verändert. Viele neue Bäume sprießen, inzwischen bis zu 5 Metern hoch. 480.000 Bäume auf einer Fläche von 500 Hektar wurden in den letzten 5 Jahren gepflanzt. Denn 2009 erfolgte der Startschuss für das Landschaftsprogramm des WWF Kenia mit vielen Partnern. Echte Waldarten, Vögel und Affen, aber auch Hyänen und Antilopen kehren zurück. Quellen sprudeln wieder. Es ist nicht der Wald von einst, doch jeder, der hier ist, spürt, hier geht wieder etwas in die richtige Richtung. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat das mit Nachhaltigkeit in der Konsumgüterbranche zu tun? Das Schlüsselwort heißt Sequestrierung, sprich die Bindung von CO2 in natürlichen Ressourcen. Unternehmen nutzen diese, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern und aktiv gegen den Klimawandel zu kämpfen. Ein beliebtes Mittel dabei? Aufforstung. Die neuen Bäume schlucken das klimafeindliche CO2. Und Sie ahnen es, genau hier schließt sich der Kreis.
Die Zahlen bitte. Vorweg, verlässliche Zahlen zum Engagement von Unternehmen im Umweltschutz sind gar nicht so einfach zu finden. Die aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamts beziehen sich auf das Jahr 2021. Damals gaben Unternehmen 54 Milliarden Euro pro Jahr für den Umweltschutz aus und damit so viel wie nie zuvor. 2018 waren es etwa 46 Milliarden Euro, also 8 Milliarden weniger. Auch spannend: Unternehmen investieren laut Statistik mehr als 3-mal so viel Geld wie der Staat oder private Haushalte in Umweltmaßnahmen. Ihr Beitrag lag zwischen 14 und 15 Milliarden Euro. Wir können festhalten, die Privatwirtschaft spielt also, vielleicht auch wider Erwarten, eine signifikante Rolle beim Umweltschutz.
Doch wie nachhaltig ist das wirklich? Und ist es überhaupt glaubhaft, wenn Unternehmen aktiv Klimaschutz betreiben? Wir gehen der Sache heute auf den Grund.
Deep Dive.
Rein in den Deep Dive gehen wir heute also mit 2 Gästinnen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Einmal Katrin Samson, stellvertretende geschäftsführende Vorständin bei WWF Deutschland, und Gabriele Hessig, Geschäftsführerin Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble in der Dachregion. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Katrin, vielleicht mal zuerst die Frage an dich: Dass der WWF sich im Klimaschutz engagiert, ist irgendwie No-Brainer, ist klar. Aber wenn du auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen guckst, und das macht ihr relativ viel, welche Verantwortung haben Unternehmen, sich ganz gezielt wirklich im Klimaschutz zu engagieren?
Also wir sprechen ja ganz viel über das Thema Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen. Und das heißt auf der einen Seite natürlich das, was da ist an wertvollen Flächen hier in Deutschland oder auch in Asien, Lateinamerika, Afrika und so weiter zu schützen. Das ist die Umweltschutzseite. Und auf der anderen Seite aber auch im Transformatorischen zusammenzuarbeiten, weil natürlich Unternehmen ganz wichtige Treiber sind, einfach auch in ihrer Produktion und ihrer Art des Wirtschaftens auch nicht nur positiven Impact auf die Biodiversität und auf den Klimaschutz haben. Und deswegen sind sie wichtige Partner einfach in der Transformatorischen historischen Zusammenarbeit und dadurch dann eben auch mit dem hoffentlichen positiven Ergebnis auf den wichtigen zentralen Flächen für den Naturschutz auf dieser Welt.
Jetzt glaube ich, geht es immer ganz schnell in die Richtung, dass Unternehmen Greenwashing vorgeworfen wird. Deswegen, Gabi, das ist sicherlich auch was, was du das ein oder andere Mal schon gehört hast. Wie versuchst du die dann für Procter & Gamble zu beantworten, ohne dass es total pathetisch wirkt?
In der Klimawissenschaft redet man von Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen. Die Scope 1 und die Scope 2 Emissionen, die nenne ich gerne vor der eigenen Haustüre sicherstellen, dass wir unserer Verantwortung erstmal gerecht werden. Das sind die Emissionen, die direkt in der Produktion entstehen, entweder durch Energie, die wir direkt verwenden oder eben durch zugekauften Strom. Da haben wir bis heute gegenüber unserer Basisperiode bereits 58% eingespart und haben das Ziel, bis zum Ende dieser Dekade, also bis 2030, 65% zu reduzieren. Und wenn wir auf 2040 schauen, da ist die Zielsetzung, net zero zu sein. Das heißt, die Emissionen gegen null zu haben. Und da gibt's auch einen sehr, sehr konkreten Fahrplan. Bedeutet aber immer noch, dass auf dem Weg dorthin Emissionen übrig bleiben. Da wir ein Zeitfenster haben, auf dem 1,5-Grad-Pfad zu bleiben und sicherzugehen, dass wir so wenig wie möglich drüber liegen, alle zusammen, ist es halt wichtig, die Zeit zu nutzen. Und da hilft uns die Natur. Große internationale Experten sagen, dass über naturbasierte Lösungen gut ein Drittel aller Emissionen sehr kurzfristig ausgeglichen werden können. Und zwar, das bedeutet, dass wir der Natur helfen, sich selber zu helfen. Und hier geht es darum, wenn wir darüber sprechen, wie können wir naturbasierte Lösungen Teil unserer Aktionspläne machen.
Katrin, wie nimmst du das wahr? Also es ist ein Thema, was bei allen angekommen ist. ESG-Kriterien gelten ja auch für, also zumindest größere Unternehmen. Engagieren sich die Unternehmen heute mehr, weniger? Merkst du auch jetzt Unterschiede jetzt gerade, wo so eine Rezession so ein bisschen schwellt, dass das dann das Erste ist, was unter den Tisch fällt? Oder wie nimmst du da überhaupt die Entwicklung wahr?
Ich nehme die Entwicklung als positiv wahr und es gibt einfach Unternehmen, auch wir haben unterschiedliche Kategorien. Es gibt blacklisted Unternehmen, ja, Waffenhandel, Pornografie, mit diesen sozusagen Unternehmen kooperiert der WWF nicht und würde auch niemals kooperieren. Und dann gibt es aber interessante Kooperationen in dem Bereich Transformation First, heißt es. Also das sind Unternehmen, die in ihrem Geschäftsmodell einen großen und auch meist negativen Impact haben, aber die sozusagen on top, was sie an regulatorischen Berichtspflichten haben, trotzdem einen positiven Beitrag zum Klima und zum Naturschutz leisten wollen. Und mit diesen Unternehmen wie Procter & Gamble und anderen, aber auch an Strategien zu arbeiten, also auch so fast beratenden Strategien, wie kann das aussehen? Wie kann man eben sozusagen, man nennt es Beyond Value Chain Mitigation, also wie kann man sozusagen über das, was im Regulatorischen festgeschrieben ist, einen Beitrag leisten? Das ist wertvoll und das ist relevant. Da geht es weniger darum, sozusagen ein Entweder-Oder, ja, entweder machen das die NGOs oder es macht die Wirtschaft. Das müssen alle zusammenarbeiten. Da arbeitet die Politik zusammen, da arbeitet Naturschutz und auch humanitäre Organisationswelt zusammen, da arbeiten Unternehmen zusammen und da arbeitet auch die Gesellschaft zusammen. Also jeder Einzelne der Gesellschaft ist Konsument und in dieser Zusammenarbeit mit Unternehmen, die meiner Erfahrung nach eben durchaus bereit sind, sich da reinzubegeben, besser zu verstehen, besser zu werden, auch ihren Impact zu messen, da auch Unternehmen rauszupicken oder mit denen auch zu kooperieren, die auch eine große kommunikative Wirkung in der Gesellschaft haben, Lösungen aufzuzeigen, zu sagen, es ist eine Veränderung, ist möglich, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, auch in der Skalierbarkeit zu sagen, wir haben da Branchen oder wir haben Kooperationspartner aus bestimmten Branchen, mit denen wir sozusagen die Machbarkeit aufzeigen können und eine Multiplikation auch erreichen können, dass unter andere Unternehmen oder auch die Gesellschaft erkennt, hey, da gibt es Lösungen, das können wir auch umsetzen. Natürlich sind die Staaten in einer großen Finanzierungspflicht, ja, also auch zu zeigen, dass sie Geld bereitstellen, um in Deutschland, aber auch sozusagen in der Welt unseren Fußabdruck mit viel Verantwortung und mit viel Biodiversitäts- und Klimaschutz zu begleiten. Und gleichzeitig ist aber zu diesem öffentlichen Mittel die Mobilisierung von privatem Kapital, also aus der Wirtschaft, dringend notwendig, weil wir sonst Naturschutz oder auch die Adressierung der Klimakrise nicht finanziert bekommen.
Aber wie geht man dann konkret da dran? Also es gibt diese Projekte. Wonach suchen dann Unternehmen oder jetzt in dem Fall ihr, Gabi, die Kampagne und Projekte aus, auf denen ihr ganz konkret arbeiten wollt und warum?
Wenn wir schauen, wo unser größter Fußabdruck liegt in Klima, dann liegt das in der Nutzungsphase. Das heißt für uns ganz wichtig, die Menschen mitzunehmen, ganz spezifisch beim Thema Kaltwaschen, weil in unserer Bilanz als Procter & Gamble das Waschen den größten Fußabdruck hat. Ganz einfach, weil wir weltweit ein großer Waschmittelhersteller sind und weil schlicht und ergreifend alle Menschen mehr oder weniger waschen. Von unserer Seite haben wir die letzten Jahre Waschmittel entwickelt, die heute in kalten Temperaturen gut sauber machen. Das war unsere Verantwortung ganz, ganz zuerst mal. Und jetzt können die Menschen das machen, aber das müssen sie wissen und deswegen müssen wir das so kommunizieren, dass wir sie mitnehmen können. Weil das weit über 80% unseres gesamten Fußabdrucks in der Nutzungsphase liegt beim Waschen. Das heißt, das müssen wir zuerst mal angehen. Und dann haben wir daneben auch weitere Projekte bei uns vor der Haustür in Scope 1 und Scope 2. Und ganz spezifisch, als wir unsere Partnerschaft vor 3 Jahren diskutiert haben, wir sind ja schon im 2. Jahr der Kaltwaschkampagne, damals haben die WWF-Kolleginnen gesagt, Procter & Gamble, wir haben euch 2 große Herzensprojekte vorzuschlagen. Wir fänden es sehr schön, wenn im Rahmen unserer Kampagne wir auch das noch einschließen können. Und was war das? Das war auf der einen Seite ein Urwald in der Uckermark. Und da geht es um Biodiversitätsschutz. Und dann haben sie gesagt, es gibt aber noch in Ostafrika fantastische Projekte, die jetzt Finanzierung brauchen. Und dann haben wir das auch dazu genommen. Das war genau gesagt der Chepalungu-Wald in Kenia und daraus ist sogar noch etwas mehr geworden. Es ist aber einfach nur wichtig zu sehen, dass im Rahmen dieser großen Projekte diese Themen adressiert und eingeschlossen gehören.
Jetzt habt ihr ein nationales und ein internationales Projekt ausgesucht. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist das, dass Unternehmen, die in Deutschland agieren, eben auch was in Deutschland machen? Hat das eine Außenwirkung? Hätte es auch nur im Ausland sein können? Was ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, es ist wichtig, auch für die Menschen hier in Deutschland, dass wir vor Ort tätig sind. Weil dieser Wald in der Uckermark ist ein Urwald. Also heißt auch dieser Wald gehört hier geschützt. Wenn der auch weniger Potenzial auf dem Stück Papier hat in Bezug auf zum Beispiel CO2-Sequestrierung, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir hier auch vor Ort tätig sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um gesellschaftlich zusammenzubleiben, um die gesellschaftliche Teilhabe nicht nur in Worte zu fassen, sondern eben auch durchzuführen, dass die Menschen sehen, wir engagieren uns hier, aber wir engagieren uns dort für den Planeten, wo wir einfach auch vom Wirkungsgrad her den meisten Effekt haben. Deswegen ist mir diese Dualität so wichtig.
Katrin, wie ist das denn? Sind diese Projekte skalierbar? Also das hat man ja immer ganz gerne eigentlich im Wirtschaftsumfeld. Geht das auch bei solchen Themen?
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir aber auch wieder auf Messbarkeit angewiesen, ja, und auch wirklich, dass wir sagen, auf welcher Grundlage haben wir denn angefangen und wo steht das Projekt und der Fortschritt auch des Projektes nach 3 Jahren, nach 5 Jahren. Wir haben immer wieder natürlich auch die Effekte, dass wir sehen, je mehr Projekte wir haben, die in einem guten Zusammenspiel in einem Portfolio vor Ort wirken, desto größer ist natürlich die Wirksamkeit. Ne, wenn du sagst, Gabi, ihr seid im Chepalungu, im Wald sozusagen Tete, Mara, Serengeti, dann ist das eingebunden in ein großes Landschaftskonstrukt in Unganisha. Das ist in diesem Verbund, also dass man auch grenzübergreifend wirkt, eben skalierbar. Und das ist meiner Meinung nach auch neben der Umsetzung von Naturschutz und transformatorischer Arbeit mit Wirtschaftspartnern wie Procter & Gamble, aber auch vor allem mit den Gesellschaften vor Ort und hier. Einer der Aufträge, die eine Umweltschutzorganisation, die so global tätig ist wie der WWF Deutschland auch hat, dass wir eben auch zeigen können, was für Veränderungen möglich sind und welches Zusammenspiel von Partnern es da eben auch braucht. Wie gesagt, immer mit guten Daten auch messbar, sozusagen eine Leistung, die die Umweltschutzszene, sag ich mal, auch erbringen muss, da sicher zu sein, dass wir eine gute Plattform sind, auf der eben auch Demonstrationen von Best Practice messbar stattfinden muss. Nicht mal darf, sondern muss. Das ist wirklich ein Auftrag.
Und was genau möglich ist, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehört. Da haben wir uns gedanklich nach Kenia gebeamt. Ein Mensch, der jedoch nicht nur gedanklich da war, sondern vor Ort wirklich mit angepackt hat, den lernen wir jetzt kennen. Er weiß ganz genau, was im Umweltschutz funktioniert und was überhaupt nicht. Und warum so idyllisch manche Projekte auch wirken, der wirtschaftliche Faktor auch für die Leute vor Ort immer eine Rolle spielen muss.
Collaboration Insights.
Und darüber spreche ich jetzt mit Johannes Kirchgatter. Er ist Biologe und Geograf und seit 2009 Afrika-Referent beim WWF. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo, grüße dich.
Johannes, jetzt ist Afrika groß, wenn man sagt, du bist Afrika-Referent. Ich weiß, du warst auch gerade da. Wo warst du konkret und was hast du dort gemacht?
Ja, ich war gerade in Tansania und Kenia und habe dort die unterschiedlichsten Projekte, die wir dort gemeinsam mit den Partnern vor Ort umsetzen, besucht und neue Projekte entwickelt, Partner getroffen. Ja, war also einige Wochen unterwegs.
Wie ist das? Du hast es schon angesprochen, ihr macht das mit Partnern. Wo werdet ihr selbst aktiv und ab welchem Moment überlasst ihr bei solchen Projekten normalerweise das Feld den einheimischen Experten?
Ja, der WWF arbeitet sozusagen als Netzwerk. Das heißt, es gibt nicht nur den WWF in Deutschland, der wirklich auch eine deutsche Organisation ist, sondern auch vor Ort haben wir einen WWF Tansania, einen WWF Kenia. Und als solches Netzwerk setzen wir gemeinsam Projekte um. Jeder tut das, was er am besten kann. Also ich zum Beispiel Projekte entwickeln, Finanzierungen organisieren, die Partner beraten. Und dann haben wir zusätzlich noch immer viele lokale Partner. Naturschutz funktioniert nur, wenn die Menschen vor Ort nicht nur was davon haben, sondern auch davon überzeugt sind und das letztlich selber nach ihren eigenen Vorstellungen auch umsetzen. Da geht es gar nicht so sehr um Ranger. Das ist ja immer so, was einem als erstes einfällt. Die braucht man natürlich auch. Aber es geht vor allen Dingen um Menschen vor Ort, die neue Ideen entwickeln, die umsetzen, die zum Beispiel die nachhaltige Nutzung von Ressourcen umsetzen, dafür sorgen, dass zum Beispiel Savannen nicht überweidet werden oder Wälder nicht abgeholzt werden. Da geht es meistens darum, um die nachhaltig zu nutzen, also dass die Menschen von leben können. Das ist ja bei uns auch so, ne? Was Einkommen bringt und wovon man lebt. Da achtet man auch besonders drauf, egal ob das jetzt mein Acker ist oder mein Wald. Es geht jetzt nicht darum, irgendwo eine Glasglocke drüber zu stülpen und sagen, da darf jetzt keiner mehr rein. Das ist so ein bisschen 19. oder 20. Jahrhundert. Das macht man heute ganz anders.
Jetzt ist es ja ein Stück weit so, die Regionen, in denen du oder in denen ihr arbeitet, die sind ja besonders vom Klimawandel betroffen und deutlich mehr auch als wir hier in Europa oder speziell in Deutschland. Trotzdem sind wir ja eigentlich die Hauptemittenten. Heißt, wir sind dafür verantwortlich im Zweifelsfall, dass es da teilweise so übel aussieht. Wie gehen die Menschen vor Ort mit dem Wissen um?
Ja, also erstmal, das ist vollkommen richtig. Gerade Ostafrika und auch das südliche Afrika leiden enorm unter der Klimakatastrophe, muss man ja sagen. Wandel klingt immer so harmlos. Das ist wirklich eine Katastrophe mit immer mehr katastrophalen Auswirkungen. Das ist den Menschen auch sehr, sehr bewusst. Und woran wir arbeiten, ist eben dieses Bewusstsein zu nutzen, um vor Ort was zu ändern. Das ist einmal eine Anpassung. Und es geht darum, neue Lösungen zu finden und aber auch natürlich zu gucken, dass die verschiedenen Ursachen für Naturzerstörung, die sich ja gegenseitig verstärken, dass man die gesamtheitlich angeht. Also ganz oft ist es nicht nur so, dass zum Beispiel eine Dürre kommt oder ein Starkregen, ganz ähnlich wie bei uns auch, sondern dass die Effekte zum Beispiel durch Abholzung, Überweidung, durch Zerstörung von Landschaften noch massiv verstärkt werden. Und nicht alles ist immer auf den Klimawandel zurückzuführen. Aber da kommt noch ganz, ganz viel dazu. Und das muss man ganzheitlich angehen. Man muss die Landschaften, die Gesellschaften, die Wirtschaft resilienter machen, also weniger anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels. Und man muss ganz neue Wege gehen und die Wirtschaftsweisen, die Nutzungsweisen anpassen. Das ist bei uns auch nicht anders. Wir alle müssen lernen, mit der Klimakatastrophe zu leben, möglichst die Auswirkungen einzugrenzen und uns anzupassen. Das ist das, was wir genauso hier machen müssen, wie die Menschen in Afrika und überall auf der Welt.
Jetzt Adam Riese, du machst das seit 2009, da sind es inzwischen 15 Jahre. Was für Learnings hast du mitgenommen und vielleicht auch, wie hat sich die Arbeit oder die Gedanken über deine Arbeit verändert in den letzten 15 Jahren?
Ja, das Tolle oder das Schönste an meiner Arbeit ist immer, dass man die Lösungen oft direkt vor Ort einfach findet. Man kommt dorthin und die Menschen leben ja seit Jahrhunderten mit ihrer Natur, mit ihrer Umwelt. Die kennen die ganz genau. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mir am grünen Tisch hier in Deutschland irgendwas ausdenke und dann vor Ort die Menschen versuche zu überzeugen, sondern dass man hingeht und gemeinsam Lösungen entwickelt. Zum Beispiel bei den Maasai, die seit Jahrhunderten mit den Savannen gemeinsam zusammenleben, von denen wir also unglaublich viel lernen können. Die haben es geschafft, über Jahrhunderte mit Elefanten, mit Löwen, mit vielen, vielen auch gefährlichen Tieren zusammenzuleben, ohne eine einzige Art auszurotten. Während wir ja hier flächendeckend eigentlich alle großen Tiere mehr oder minder ausgerottet haben, fast alle. Und dort leben die noch. Also da können wir wahnsinnig viel von den Menschen lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Ich sage auch ganz oft, Mensch, kommt zu uns und redet auch mal mit unseren Bauern zum Beispiel und mit unseren Schafhirten oder Schäfern. Wie kommt ihr denn damit klar, dass bei euch große Beutegreifer leben, die auch mal ein Schaf fressen? Und wie habt ihr das geschafft, euch daran anzupassen und trotzdem in Koexistenz mit denen zu leben, was ja bei uns, siehe Wolf, oft auch ein Riesenproblem ist?
Jetzt hast du es schon ein paar Mal angesprochen, Wiederaufforstung ist so ein ganz klassisches Stichwort. Jetzt ist es so, wenn ich einen Baum pflanze an einer Stelle, wo vielleicht vor kurzem noch Urwald war oder wo man einen Baum stand, der irgendwie 200 Jahre alt war, dann ist das natürlich toll, aber bis der Baum genauso groß ist, dauert es halt auch im Zweifelsfall wieder 200 Jahre. Wie nachhaltig sind solche Projekte und ab welchem Zeitpunkt hilft man dem Klima damit wirklich?
Ja, das Bäumepflanzen ist natürlich eine sehr plakative und schöne Maßnahme. Das versteht jeder sofort. Ne? Bäume pflanzen, wieder einen Wald aufbauen. Aber das ist natürlich immer nur eine von ganz, ganz vielen Maßnahmen, die man vor Ort als Gesamtpaket umsetzt und oft auch gar nicht die wichtigste. Es geht vielmehr darum, Lösungen zu finden, dass die Menschen zum Beispiel den Wald oder andere natürlichen Ressourcen so nutzen, dass sie in Zukunft eben auch noch da sind und nicht gleich wieder zerstört werden. Das heißt, wir bauen zum Beispiel mit FSC-Zertifizierung, also das ist ein Standard für Waldnutzung, der sicherstellt, dass man nicht mehr nutzt, als nachwachsen kann. Es sichert, dass eben der Wald, den man neu pflanzt oder der durch besseres Management wieder neu entsteht, nicht gleich wieder verschwindet oder bei der nächsten Krise eben abgeholzt wird, sondern dass die Menschen Interesse haben, diesen Wald zu schützen. Und das geht fast immer durch Nutzung. Das muss nicht nur Holz sein, das kann auch Bienenzucht sein, das kann die Nutzung von medizinischen Pflanzen aus dem Wald sein und vieles, vieles mehr, was eben auch Einnahmen schafft. Und das ist die beste Lebensversicherung. Wenn die Menschen wissen, so kann ich den Wald nutzen, so kann ich dort mit dem Wald leben und habe was von ihm, dann bleibt er auch trotz aller Schwierigkeiten auch geschützt und erhalten. Und das ist genau der Ansatz. Das dauert natürlich seine Zeit, zum Glück nicht 200 Jahre. In den Tropen wachsen Bäume wesentlich schneller zum Glück. Und wie gesagt, das geht nicht nur ums Pflanzen, sondern vor allen Dingen um das bessere Management, um sicherzustellen, dass die Natur auch von alleine sich erholen kann. Und dann von wenigen Jahren ist da wieder dichte Vegetation, kommen Tierarten zurück. Natürlich bis das mal wieder, was wir als Urwald bezeichnen, also ein echter Primärwald, das dauert natürlich Jahrhunderte. Aber die Funktionsfähigkeit, also der Bodenschutz, die Wasserspeicherfähigkeit, der Lebensraum für viele, viele Tierarten, das kommt viel, viel schneller zurück.
Und wie ist es mit eurem Projekt in Cipalungo? Magst du erzählen, was ihr da genau macht?
Ja, Cipalungo ist ein typisches Beispiel von einer tatsächlich zerstörten Landschaft, wo also während Unruhen im Jahr 2008 nach Wahlen in Kenia ein wunderschönes und ökologisch sehr, sehr wichtiges Waldgebiet zu fast 90% zerstört wurde, abgeholzt wurde. Und schon nach wenigen Jahren haben die Gemeinden, die Menschen vor Ort festgestellt, verflixt, ohne den Wald geht es uns ziemlich schlecht. Es sind also ganz viele Quellen trocken gefallen. Es gab Staubstürme, das lokale Klima oder das Wetter hat sich geändert. Es gab weniger Niederschläge, so kleinräumige Gewitter, die vom Wald abhängen. Es waren also über 5000 Hektar Wald, die da auf einen Schlag zerstört wurden. Und dann kamen die Menschen selber auf uns, den WWF vor Ort zu und gesagt, bitte helft uns doch, wir brauchen unseren Wald wieder. Wir haben davon gelebt und erst jetzt, wo er weg ist, merken wir, wie schlimm das ist, dass er nicht mehr da ist. Und haben wir gesagt, klar, machen wir. Und haben eben ein Konzept entwickelt und haben gesagt, so und so viel können wir pro Jahr schaffen. Haben Partner gesucht, wie Procter & Gamble und auch andere Sponsoring-Partner. Und haben gesagt, hier, der Wald muss wieder neu entstehen. Aber er muss so entstehen, dass die Menschen vor Ort das selber wollen, selber machen und von Anfang an eben was davon haben. Das heißt, wir haben das kombiniert mit Bienen. Bienenzucht, mit lokalen Waldwächtern aus der Bevölkerung, die sich um den Wald kümmern, mit Nutzungsrechten, also von Anfang an gesagt, dürft bestimmte Aktivitäten in dieser Aufforstung oder in diesem wiederentstehenden Wald von Anfang an durchführen, damit ihr auch ein Einkommen habt. Und das hat super funktioniert. Das sind inzwischen Selbstläufer. Wir pflanzen also Hunderttausende von Bäumen. Allein dieses Jahr über 100.000, insgesamt weit über eine halbe Million allein in diesem Waldgebiet. Und zwischen den gepflanzten Bäumen siedeln sich dann ganz von alleine noch viele andere Baum- und Pflanzenarten an. Und die Menschen haben eben von Anfang an was davon. Und jetzt, schon nach wenigen Jahren, fangen die ersten Quellen wieder an zu fließen. Die Staubstürme haben aufgehört. Sie haben wieder Brennholzzugang. Sie haben Zugang zu Medizinpflanzen und vielen anderen Produkten, die sie aus dem Wald traditionell schon immer geholt haben. Aber jetzt eben unter neuen, strikten Regeln, die sie selber entwickelt haben und selber umsetzen. Und wir helfen eigentlich nur dabei. Und das ist eigentlich genau der Ansatz. Die Lösungen müssen vor Ort nicht nur entwickelt werden, sondern vor Ort auch umgesetzt werden. Und die Menschen müssen von Anfang an sagen, ja, wir wollen das. Ansonsten bringt das nichts.
Vielen Dank für die Einblicke in deine super spannende Arbeit, Johannes. Und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, als Sie aus dieser Folge geht, das auch grüner zu entlassen. Die zitierten Studien und Projekte, die finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie generell interessiert, wie der grüne Wandel für Unternehmen gelingen kann und welche Projekte es jeweils ganz konkret gibt, dann hören Sie doch gerne in weitere Folgen rein. Entweder hier im Archiv oder jeden Freitag neu in der zweiten Staffel von Geht das auch grüner?